Hallo Tabea.
Hallo Marie. Es ist wieder Freitagnachmittag. Heute Abend kommt eine neue Folge. Deswegen wird der Unitag noch ein bisschen verlängert.
Genau, wir sind nicht mehr so motiviert, schon mal vorab, weil der Tag anstrengend war. Und wir diese Woche Klausur geschrieben haben. Letzte Woche.
Ja.
So ein Quatsch.
Gestern kamen die Ergebnisse.
Ja.
Aber wir haben es geschafft.
Aber war zum Glück.
Ausreichend.
Machbar, wollte ich sagen, aber manchmal war es dann nicht so machbar.
Die Klausur war nicht so geil, nee.
Ja, genau. Und weil wir jetzt demnächst noch eine Klausur haben, versuchen wir die Woche noch eine Folge aufzunehmen, weil nächste Woche wird es dann wahrscheinlich eher schwieriger. Und wir schreiben klinische Pharmazie-Klausur und dazu passt auch unser Thema eigentlich ganz gut, denn wir wollen heute über die Therapie für Diabetes Typ 1 und 2 sprechen.
Genau, Diabetes mellitus, wichtig. Mhm. Gibt ja auch andere Diabetesarten.
Insipidus.
Genau. Wir reden über Diabetes mellitus und vor allem über die Therapie bei Typ 2 Diabetes.
Typ 1 sprechen wir kurz an.
Genau. Anfang. Wir haben ja schon mal allgemein zur Pathophysiologie eine Folge gemacht. Hört da gerne nochmal rein. Wir verlinken die in den Shownotes mal, falls ihr die noch hören wollt. Da erklären wir euch alles rund um die Erkrankung und heute geht es eben um die Behandlung. Genau. Und genau, Typ 1 wird halt hauptsächlich mit Insulin behandelt und Typ 2, da gibt es eben orale Antidiabetika und das ist so ein bisschen das pharmazeutisch Spannendere, deswegen ist das mehr unser Schwerpunkt und vielleicht ja auch in aller Ohren gerade die Fett wegspritzen, die Abnehmspritzen.
Von Heidi und Co.
Heidi? Ich kenne es von Kim Kardashian.
Ach nee, das war über was anderes.
Das war was ganz anderes, Marie, mein, beim Streik, da war so, da hatte eine Person so ein Schild, da war Heidi Klum drauf und da stand so, ich habe heute leider kein und dann irgendein Medikament für dich.
Aber
stimmt schon, Semaglutid gibt es auch Lieferengpässe durch diesen ganzen Hype. Aber egal, darüber erfahrt ihr heute auch was, also bleibt dran.
Genau, das kommt etwas am Ende. Also können wir schön teasern für die Hörverweidung.
Müsst ihr bis zum Ende fertig hören.
Genau. Also es wird sich um Metformin zum Beispiel drehen, die Insuline, aber wie gesagt auch über die ominöse Abnehmspritze.
Dann wünsche ich euch viel Spaß. So, dann starten wir mal in die Folge, Marie. Was ist unser erstes Thema?
Genau, wir wollen uns erstmal mit den Insulinen beschäftigen. Das heißt, wir sind jetzt noch beim Typ 1 Diabetes.
Oder Typ 2,
der nicht mehr behandelt. Also nicht mehr. Also Insuline sind dann immer wirklich die arg letzte Option bei Typ 2 Diabetes. Aber ja, alle Typ 1 Diabetes Patienten kriegen Insulin. So.
Genau. Was vielleicht ganz interessant ist, was unser Prof uns erzählt hat, war, dass Insuline in Deutschland produziert werden und deswegen den Ärzten immer gesagt wird, sie sollen mal ruhig Insuline verordnen,
weil
die sind hier gut verfügbar und aber grundsätzlich, wie Marie schon meinte, würde man immer erstmal orale Antidiabetika probieren vorher.
Aber wir kommen gleich nochmal auf die Leitlinie.
Genau.
Oder den Therapiealgorithmus.
Genau, so jetzt aber erstmal noch zu den Insulinen. Insuline kann man ja unterteilen, und zwar einmal nach Wirkeintritt und nach Wirkdauer. Genau, Marie, willst du vielleicht mal erzählen, wie man die einteilt?
Genau, also es gibt erstmal kurzwirkende Insuline, besonders rasch wirksame Insuline und Intermediärinsuline. Und die wirken dann unter 24 Stunden und dann gibt es noch Langzeitinsuline. Also schnell, kurz, mittel, lang, so.
Genau, und kann man sich ja vielleicht auch so ein bisschen herleiten, dass natürlich so langwirksame Insuline eher so eine Basaltherapie dann immer sind, also dass so ein Spiegel aufrechterhalten wird und kurzwirksame zum Beispiel dann, wenn man merkt, da ist was oder wenn man was essen will, je nachdem, welches Therapiekonzept dann auch
gefahren wird. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, genau, wie man die verschiedenen Konzepte bezeichnet, aber erstmal, dass man genau weiß, es unterscheidet sich jetzt wirklich gerade die Kurve, wie das anflutet, wie schnell das anflutet, ob der Spiegel konstant bleibt oder nicht. Und was gibt es da so für Vertreter? Das müssen wir immer im Studium wissen, deswegen für die Schnellen zum Beispiel.
Genau, die Schnellen heißen dann Insulinaspart, Glulisin oder Lispro.
Mhm.
Die Kurzwirksamen?
Ja. Das ist das Normalinsulin.
Mhm. Mittellang ist dann NPH-Insulin, oder?
Ja, das genau. Hat, ich vergesse immer. Aber
ich vergesse immer, das H steht auch für irgendeinen Namen.
Genau.
Der Entdecker von dem. Und ich vergesse immer, wie es heißt.
NPH. Das war Magedorn.
Hagedorn.
Hagedorn.
Das heißt NPH.
Hagedorn. Das ist der Entwickler, das ist ein dänischer Pharmakologe.
Genau. Ja. Und dann gibt's noch langwirksame Insuline.
Degludec, Determir und Glargin.
Genau. So, habt ihr mal ein paar Namen gehört von Insulin?
Kommt man ja auch vielleicht öfters mal in Kontakt mit.
Genau. Und wie ist es denn jetzt bei den schnellwirksamen? Weil wir haben ja jetzt gesagt, das Normalinsulin ist ja sozusagen kurzwirksam.
Genau.
Und wird jetzt das Insulin verändert, dass es schnellwirksam ist?
Genau, also es wurde jetzt eine Aminosäure ausgetauscht und deswegen können die Insulinmonomere nicht mehr zu Hexameren sich zusammenlagern. Also normalerweise würden die sich halt als Hexamer, also sechs Insuline quasi zusammen schlingern oder sich zusammentun. Und wenn wir das halt ausschalten, indem wir die Aminosäure austauschen, ist das halt 300-fach abgeschwächt. Und deswegen haben wir halt einen schnelleren Wirkeintritt als bei Normalinsulin, wo die sich halt erstmal auflösen müssten und bis das dann das einzelne Insulinmolekül als Monomer, also einzeln, wirken kann. Wir sind ja gerade schon ganz kurz darauf eingegangen, wieso wir überhaupt diese verschiedenen Wirkungseintritte und die verschiedene Wirkdauer brauchen. Und der Vorteil zum Beispiel bei den rasch wirkenden Insulinen ist eben, dass wir sie unmittelbar vor der Mahlzeit spritzen können. Und daraufhin können wir jetzt ganz gut nochmal ein anderes Thema ansprechen, was die Insuline betrifft, die verschiedenen. Es gibt nämlich die ICT und die CT-Tabea. Was ist denn das?
Genau, und zwar ist es einmal die konventionelle Insulintherapie und die intensivierte konventionelle Insulintherapie. Und die CT ist sozusagen die Therapie, dass man eine fixe Mischinsulindosierung hat und dem Patienten sagt, wenn er so und so viel isst, dann muss er so und so viel spritzen.
Ja.
Und das wird sozusagen dann immer vom Patienten selber gerechnet. Da gibt's diese Broteinheiten, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, steht auch auf Lebensmitteln tatsächlich drauf.
Ja.
Falls euch das interessiert, eine Broteinheit entspricht einem Kohlenhydrat, entspricht 12 Gramm Glucose.
Genau, und das hat halt nicht sehr viele Nachteile, das will ich gar nicht sagen, aber es ist sehr festgelegt, weil der Arzt bestimmt auch, wie viel Broteinheiten am Tag zu sich genommen werden können. Und da muss der Patient halt wirklich sehr genau planen, wann er was wie isst.
Ja, genau. Und er muss halt auch immer rechnen, ne? Jedes Mal, wenn er was isst. Und deswegen benutzt man mittlerweile lieber die intensivierte konventionelle Therapie. Da ist es so, dass wir einmal ein Basalinsulin geben, das sozusagen eine Grundversorgung schafft und dann eine variable Bolusinsulindosierung geben. Und da kann man dann auch immer das Essen kompensieren.
Ja.
Und diese Glukosespitzen vermeiden, aber man ist halt viel flexibler hinsichtlich der Broteinheiten kann halt einfach optimal anpassen an seinen aktuellen Glukosespiegel, wie viel man dann spritzt, was man braucht und man hat aber immer auch diese Basaldosis.
Genau, also wie so ein Grundspiegel, stellt euch das vor und ein bisschen rechnen muss man dann trotzdem noch. Genau.
Oder messen, genau.
Genau, einfach messen, ja.
Und dann würde ich sagen, haben wir die Insuline als Medikamente erstmal abgehakt. Es gibt ja dann noch so ein paar Sachen, die man beachten muss als Patient, der Insulin spritzt. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf einmal Lust kriegt, joggen zu gehen, kann man als Diabetiker, der Insulin spritzt, also Typ 1 zum Beispiel, jetzt einfach eine Runde joggen gehen oder gibt es da Sachen, die man beachten sollte?
Genau, also man sollte schon drauf achten, dass man vielleicht zum Beispiel nicht alleine joggen geht oder so, denn das Problem ist ja, wenn wir Sport machen, wird auch besonders viel Glukose verbraucht und es kann dann halt schnell passieren, dass wir zu wenig Glukose haben und dann auch ins glykämische Koma fallen.
Ja, zumindest kriegen wir mal einen Hypoglykämiezustand, der auf jeden Fall gefährlich auch werden kann für den Patienten. Genau, wir müssen genauso aufpassen bei Diabetespatienten und Fieber.
Genau, bei einem Infekt haben wir jetzt den Zustand, dass der Körper quasi in einem Stresszustand ist. Mhm. Und wir vermehrt Katecholamine ausschütten, also Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Und die führen jetzt dazu, dass unsere Gluconeogenese gesteigert wird. Und das bedeutet, dass wir sehr, sehr hohe Blutglukosespiegel bekommen.
Genau, der Körper, also ja. Glukose ist ja immer Energie, mhm, und der Körper braucht eben, um den Infekt zu besiegen, mhm, oder auch sich aufzuheizen, also für Fieber braucht er eben Energie und die nimmt er aus Glukose und deswegen produziert er vermehrt Glukose.
Genau, oder halt, wenn man sich das wieder mit dem Löwen vorstellt, wir bräuchten ja quasi dann sehr viel Zucker im Blut, um wegzurennen und um die Muskeln mit ganz viel Glukose zu versorgen. Und das passiert halt auch beim Infekt, weil wir halt eben diesen Stresszustand haben. Mhm. Und wir müssten tatsächlich 10% mehr Insulin spritzen pro Grad Celsius über 37 Grad. Ja, mhm. Also es ist sehr, sehr wichtig, engmaschig seine Blutglukosespiegel zu überwachen, wenn man einen Infekt hat. Und dann gegebenenfalls wirklich auch Insulin, also Bolusinsulin nachzuspritzen.
Genau, was wir da als Beispiel hatten, was vielleicht ganz anschaulich ist, ist, dass eben dann teilweise Patientinnen, die Insulin spritzen, sagen, ja, ich habe jetzt gar nichts gegessen, durch den Infekt habe ich, mhm, keinen Appetit, dann lasse ich mein Insulin, mhm, weg. Aber nein, gerade man muss eher mehr spritzen, auch wenn man nicht isst, genau, weil eben der Körper so viel Glukose dann hat.
Ja.
Genau, und wenn wir schon beim Essen sind, vielleicht noch ein kurzer Satz zum Trinken. Patientinnen, die Insulin spritzen, müssen auch beim Alkohol ein bisschen vorsichtig sein, weil durch den Alkohol kommt es im Endeffekt dazu, dass die Gluconeogenese gehemmt wird, also wir weniger Glukose selbst produzieren. Mhm. Und dann kann es eben auch zu diesem hypoglykämischen Koma kommen, genau, vor allem auch teilweise nachts bei den Patienten. Also, dass man dann ins Bett geht, es gar nicht so unbedingt merkt, weil man vielleicht auch angetrunken, ja, ist. Und genau, das ist einfach sehr gefährlich. Und deswegen sollte man auch als Nicht-Diabetiker nicht auf leeren Magen trinken. Und vielleicht bietet sich's an, sowas wie Cuba Libre mit Cola, dass man ein bisschen Zucker hat, zu trinken. Genau, also da auch Vorsicht für Diabetespatientinnen.
Ja, genau. Vor allen Dingen halt, weil der Alkoholabbau sozusagen Kapazitäten für unsere Gluconeogenese klaut, wenn der Alkohol quasi abgebaut wird. Gluconeogenese, genau, ist ganz wichtig. Denn nämlich zusätzlich haben wir noch eine gesteigerte Gluconeogenese. Das heißt, es wird mehr Glukose gespeichert, die weniger zur Verfügung steht. Und wir haben noch zusätzlich das Problem, dass die Symptome eines Alkoholabuses auch noch die einer Hypoglykämie imitieren. Ne? Also, dass man schlafen möchte, dass man sich hinlegt, dass man ja ruhiger wird. Und ja, das ist wirklich super wichtig, dass man da jemanden hat, der auf einen aufpasst.
Genau, also vielleicht sollte man von der Party nicht alleine nach Hause gehen.
Ja, also das sind alles eher so diese praktischen Sachen, die man...
Praktisch, nicht alleine nach Hause gehen. So ein praktischer Tipp.
So, ja. Man kann ja auch mit einer Freundin nach Hause gehen. Das muss ja nicht immer ein Typ sein.
Kann so oder so auch ein Mädel sein.
Ja, stimmt.
Gut, dann würde ich sagen, so viel zum Insulin. Jetzt haben wir darüber lang genug gequatscht, aber es ist auch ein spannendes Thema.
Ja.
Und jetzt gehen wir vielleicht mal zu den oralen Antidiabetika. Also, mhm, wir sind jetzt beim Typ 2 Diabetes-Patienten.
AODs.
AODs? OADs.
OADs. Ja, stimmt. Ich dachte gerade, OADs, ja.
OADs. Hier sind heute schon wieder die ganze Zeit Dreher drin. Okay. Und wir haben uns überlegt, wir wollten euch vielleicht mal einfach die Leitlinie grob erklären. Also, wie, ja, würde jetzt ein Arzt einen Patienten behandeln, der mit Typ 2 Diabetes zu ihm, mhm, kommt? Genau, Marie, willst du mal starten?
Genau, also erstmal grob, um alle Substanzen gehört zu haben, dass wir dann auch später wirklich dann auch nur die wichtigsten behandeln. Wir teilen das Ganze in 3 Stufen ein, dass wir da erstmal so einen Überblick bekommen. Und je nachdem, wenn dann über 3 bis 6 Monate nicht der jeweilige HbA1c-Wert erreicht wird.
HbA1c?
HbA1c, meinte ich.
Das ist irgendwie komisch betont.
HbA1c.
Du betonst die 1, HbA1c.
Ja, ich betone halt die 1, die ist mir wichtig. HbA1c.
HbA1c. Komisch. Ich bin gerade richtig komisch.
Wie sagst du? Sag mal nochmal.
Nee, jetzt möchte ich nicht mehr.
Genau, also wenn der HbA1c-Wert nochmal für Tabea dann nicht erreicht wird nach 3 bis 6 Monaten, der soll so zwischen 6,5 und 8,5% liegen, nochmal kurz als Erinnerung, hätten wir dann jeweils eine
Steigerung in die nächste Stufe. Das mal grundsätzlich. Mit was starten wir jetzt, Tabea? Was ist Stufe 1?
Genau, Stufe 1 wäre erstmal überhaupt gar nicht die medikamentöse Therapie, sondern in Stufe 1 würden wir einmal die Ernährung optimieren, die körperliche Aktivität erhöhen. Auch sowas wie Stressbewältigung gehört zur ersten Stufe dazu.
Rauchen,
Raucherentwöhnung, genau, auf jeden Fall. Und halt natürlich, wenn der Patient adipös ist, dann auch
Gewichtsreduktion.
Genau, das heißt, wir würden erstmal versuchen, das Ganze nicht medikamentös zu behandeln.
Ja.
Wenn das jetzt aber nicht reicht, dann?
Genau, unterteilen wir erstmal noch darin, ob wir ein hohes Risiko haben, ein geringes Risiko oder kardiovaskuläre Erkrankung. Wir starten mal mit dem geringen Risiko. Da ist der, gut, wir sollen nicht mehr Goldstandard sagen, aber die erste Wahl schon dann Metformin. Das Biguanidin, aber da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Genau, als Monotherapie. Ja, kann man sagen.
Ja, vielleicht noch, wenn es wird sozusagen auch geguckt, ob der Patient oder die Patientin kardiovaskuläre Erkrankungen hat oder eine Niereninsuffizienz.
Genau, das ist nochmal wichtig.
Und da würde man dann eben auch noch zusätzlich bei zum Beispiel jetzt Patienten mit einer KHK, würde man zusätzlich noch einen SGLT2-Inhibitor oder und einen GLP-1-Rezeptor-Antagonisten dazugeben.
Genau, und oder wenn halt es Unverträglichkeiten beim Metformin gibt, dann steigt man dann zum Beispiel auf DPP-4-Inhibitoren, GLP-1-Analoga, ne? Genau. SGLT2-Inhibitoren, weil es bei Metformin nämlich, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wichtige Kontraindikationen und auch teilweise starke GIT-Nebenwirkungen gibt.
Genau, wenn wir das gerade, wenn ich schon Niereninsuffizienz angesprochen habe, vielleicht sagen wir es kurz, also Metformin nicht bei Niereninsuffizienz, das ist kontraindiziert, da würden wir dann andere Medikamente einsetzen. Ich glaube, die erste Wahl, um Metformin zu ersetzen bei der Niereninsuffizienz, wären DPP-4-Inhibitoren.
Genau. Und das meinten wir ja schon, dass bei kardiovaskulären Erkrankungen dann nur SGLT2 und GLP-1 in Frage kommen. Weil SGLT2
ist kardio- und nephroprotektiv.
Richtig, richtig. Haben unter anderem auch eine Zulassung bei
Herzinsuffizienz. Genau, und dann kürzen wir das Ganze vielleicht ab, dass wir jetzt nicht wieder alle Kombis nennen. Wenn wir sozusagen, wenn diese Monotherapie beispielsweise mit Metformin oder auch die Therapie mit Metformin und SGLT2 nicht ausreicht, wie Marie schon meinte, der HbA1c-Wert zu hoch noch ist, dann würden wir einfach noch ein Medikament aus dieser Gruppe dazu kombinieren. Vielleicht nochmal.
Also dann eine Dreier-Kombi.
Eine Zweier, wenn wir erstmal nur Metformin
erstmal
gegeben haben. Oder aber bei den kardiovaskulär Erkrankten wäre es dann schon die Dreierkombination, weil da starten wir ja schon mit einer Zweierkombination. Und genau, für die PatientInnen, wo wir mit Metformin gestartet haben, könnte man dann halt entweder noch DPP-4-Inhibitoren, GLP-1-Rezeptoragonisten, SGLT2-Inhibitoren oder Sulfonyl-Harnstoffe kombinieren.
Genau, die aber nicht mehr bei älteren Patienten und...
Genau, nicht bei über 65-Jährigen und nicht mehr zur Ersteinstellung.
Genau, das ist ganz wichtig. Oh, da gibt's bei uns so Fragen. Immer mit den Sulfonyl-Harnstoffen. Da kommt einer zu Ihnen in die Apotheke.
Der kriegt nur den Sulfonyl-Harnstoff, sonst nichts.
Genau, sonst nichts. Was ist daran falsch? Alles. Genau, und in der dritten Stufe ist es dann so, dass da dann gegebenenfalls noch Bolusinsulin zusätzlich gegeben wird. Genau, als Grundversorgung, wenn wirklich der HbA1c-Wert gar nicht runtergeht.
Jetzt ist es mir aufgefallen, du sagst HbA1c, aber es ist HbA1c. Du vertauscht 1 und A, deswegen klingt es...
HbA1c, ja, voll gut.
Ja.
Ja. Ich habe manchmal in, aber das ist halt ein Pharmazie-Ding immer so.
HbA1c,
okay, gut, sehr gut.
Haben wir das auch geklärt? Gut
für die Prüfung schon mal geklärt.
Ja, vielleicht, wenn ihr jetzt schon richtig gut wart, dann ist euch das schon längst aufgefallen.
HbA1c.
Ja.
Ja, stimmt.
Gut, jetzt wollen wir vielleicht noch mal genauer auf ein paar der Medikamente eingehen. Hast du ein Favorite? Gibt's irgendwas, womit du anfangen willst?
Ich würde sagen, wir machen mal Metformin als erstes.
Mhm.
Unser Biguanidin, und du kannst mir ja einmal kurz sagen, weil wir gerade eben schon so drüber gesprochen haben, dass du es jetzt eigentlich nicht lernen willst, was denn der Wirkmechanismus so ist.
Also das heißt nicht, ich will es gerade nicht lernen, aber...
Weil es ist gerade nicht auf der To-Do-Liste, sagen wir
so. Ja, für diese Klausur jetzt geht es eher um die Leitlinie und nicht krass ums Pharmakologische.
Stimmt wohl.
Aber wenn man das Pharmakologische wissen will, was wir ja alle wollen und ja auch langfristig lernen wollen... Dann hemmt es die Glykogenolyse und die Gluconeogenese in der Leber, verbessert die Glukoseverwertung in den peripheren Geweben und es setzt aber nicht Insulin frei und verstärkt aber wahrscheinlich die Bindung von Insulin an seinen Rezeptor. Genau, was halt wichtig ist, ist dieses keine Freisetzung von Insulin,
ja.
Weil wir dadurch nicht das Hypoglykämie-Risiko haben.
Richtig, genau. Und es verbessert zum Beispiel auch die Insulinsensitivität. Was auch noch ein positiver Vorteil von Metformin ist, ist zum Beispiel, dass es auch so ein anorektisches Potenzial hat. Also die Patienten können dadurch vielleicht sogar ihr Übergewicht reduzieren, was ja auch ein Risikofaktor ist.
Genau, das senkt irgendwie das VLDL und steigert das HDL.
Genau, es wirkt sich dann auch noch positiv auf den Lipoproteinstoffwechsel aus. Genau, wir reduzieren VDL und steigern HDL.
VLDL
und steigern HDL.
Genau.
Ja.
Und das kann man sich ja denken, wir haben schon gesagt, dass oft halt auch DiabetespatientInnen adipös sind und dann ist es natürlich eine schöne Nebenwirkung.
So, und es gibt früher, gab es auch noch ein paar weitere Biguanidine. Wir wollen uns hier eigentlich nur mit dem Metformin beschäftigen, aber wir können eine ganz wichtige Sache daran erklären. Es geht nämlich um die Laktatazidose.
Mhm.
Genau, denn die anderen Biguanidine hatten noch ein viel, viel größeres Potenzial für die Laktatazidose. Aber was ist denn das jetzt eigentlich?
Also die Laktatazidose, vielleicht ist einfach nur wichtig zu sagen, ich gehe jetzt gar nicht so doll auf alle Details ein, dass wir sozusagen durch Metformin in der Atmungskette was hemmen, dadurch haben wir weniger ATP.
Genau.
Und dadurch können wir das Laktat nicht mehr umwandeln. Bedeutet, wir haben jetzt eine Laktatanreicherung und Laktat senkt unseren pH-Wert.
Ja, und deswegen auch Azidose.
Azide, sauer,
Acid,
ja. Genau, super. Also das ist die Laktatazidose, die wichtigste Nebenwirkung von Metformin. Muss man auch mit Alkohol wieder aufpassen. Und
genau, und bei Unverträglichkeiten mit Metformin, also GT-Beschwerden oder wie gesagt Kontraindikation, gibt man dann SGLT2, DPP4 oder GLP1. Und um das nochmal in der Reihenfolge zu sagen, wie wir die ganzen gleich besprechen werden, erst GLP1, dann DPP4. Und dann am Ende die SGLT2, die im Moment so in aller Munde sind. Nee,
die GLP-1. Also man muss zu unserer Verteidigung sagen, die heißen Gliptine und Glitazone und Glibenclamid gibt's. Und also man kommt da ständig durcheinander. Aber genau. Worauf Marie hinaus wollte, ist sowas wie Semaglutid und
damit
Exanatid,
starten wir jetzt, genau.
Mit die GLP-1, sondern sogar auch die Fettwegspritzen, die Abnehmenspritzen, die
Richtig. Alles. Ich kann alles spritze.
Ja.
Ja, aber genau, damit starten wir jetzt dann DPP4 und dann SGLT2. Und eine Sache, die wir jetzt noch kurz einfügen wollen, die nicht unbeachtet werden soll, sind die Sulfonyl-Harnstoffe. Wir machen das jetzt aber recht kurz, weil wie gesagt, sie sind in der Leitlinie
noch drin.
Wir lassen auch andere raus, die sagen wir dann am Ende auch noch mal kurz, weil die nicht mehr mit drin sind.
Marie besteht darauf, ich finde es unnötig, aber gut.
Ach, naja, wenigstens, dass man es mal gut gehört hat. Ich meine, das ist auch Pharmaziegeschichte. Ich meine, es hat ja einen Grund.
Pharmaziegeschichte. Und das war auch der beste Kurs, ne, Marie?
Ja, ich hatte mal eine Wohnungsbesichtigung. Und Pharmaziegeschichte war ich nicht präsent. Ich glaube, der Bär war da. Ich war nicht, oder? Warst du da?
Ja.
Ich war nicht präsent. Auf jeden Fall habe ich mich total gefreut. Ich dachte mir so, Wohnungsmarkt in Berlin, boah. Ich wusste schon, derjenige ist Apotheker, weil ich gegoogelt hatte. Dachte mir so, ich habe gute Chancen. Und dann spreche ich so mit ihm und meinte so, ja, ich bin Pharmaziestudentin. Und er fragt mich direkt, naja, dann kennen Sie mich ja. Und ich so, scheiße, ich kenne ihn nicht. Und ich so, das ist kein gutes Zeichen, weil ich bin eigentlich, also ich kenne eigentlich die Profs und dann dachte ich mir so, das ist nicht gut. Und dann meinte er so, naja, wenn Sie mich nicht kennen, dann waren Sie sicher nicht in meiner Vorlesung.
Unangenehm.
Und das war Pharmaziegeschichte.
Gut, deswegen ist Marie jetzt die Fazitgeschichte so wichtig, aber trotzdem, du wolltest jetzt kurz was zu den Sulfonylharnstoffen sagen, ne?
Genau, die Sulfonylharnstoffe, wir haben es in unserer letzten Klausur gelernt. Glibenchlamid, ein Beispiel zum Beispiel.
Ein Beispiel?
Ein Beispiel zum Beispiel, whatever. bindet an die So-Untereinheit der Kaliumkanäle auf unseren Beta-Zellen. Genau, und so werden die Kaliumkanäle geöffnet, bla bla bla. Wir haben Insulinfreisetzung am Ende. Das heißt aber auch, es ist insulinotrop. Und insulinotrop bedeutet, dass wir auch Gefahr einer Hypoglykämie haben.
Starke. Beziehungsweise es ist insulinotrop unabhängig von Richtig. Der Glukosekonzentration. Und dann haben wir diese Gefahr, weil sozusagen es wird Insulin ausgeschüttet, ob wir viel Glukose haben und nicht.
Einfach randommäßig müsst ihr euch das
genau.
vorstellen.
Genau, und deswegen... Ja. Vielleicht auch nochmal für euch zur Erklärung die Kontraindikation bei älteren Patienten, ja. weil sozusagen diese Hypoglykämiegefahr, die wir dadurch haben, halt auch dann zu Stürzen führen kann Richtig. Und so. Und das ist natürlich bei älteren Patienten besonders fatal.
Genau, und das Beispiel aus den Fragen ist dann immer, dass einer mit Glibenchlamid in die Apotheke kommt und stark unterzuckert ist, ja, und Schwindel hat und kurz vorm Zusammenbrechen ist und wir ihm dann seine Notfallcola geben müssen.
Notfallcola.
Ja, das habe ich so gelernt. Oder denkst du einer?
Schreibst du in der Klausur, ich gebe ihm seine Notfallcola?
Weiß ich nicht, aber ein zuckerintensives Getränk oder was ich auch gelesen habe, ein Glukoseegel. Das kannte ich auch nicht.
Glukoseegel.
Glukoseegel lutschen.
Das klingt wirklich so falsch.
Oh. Ja, aber es ist quasi, ich glaube, es ist wie so ein, also ich weiß nicht, vielleicht kennt sich ja jemand mehr aus, aber wie so ein Gummibärchen, was man dann so.
Aber wieso nennt man das Egel? Das will doch keiner dann.
Ja, weiß ich auch nicht.
Wollen Sie Traubenzucker oder einen Glukoseegel?
Also wir Marketing-Experten hier, wir würden sagen, das ist taktisch nicht klug gewählt. Ja, ich glaube, das ist auch alles, was wir eigentlich zu den Sulfonylharnstoffen sagen wollen. Und dann geht es direkt weiter mit den GLP-1-Analoga. Wir können ja erstmal ein paar Substanzen nennen und dann einmal sagen, wie sie wirken.
Genau, hast du ein paar, also Semaglutid ist, glaube ich, das, was aktuell in aller Munde so ein bisschen ist. Es gibt ja auch noch Liraglutid und
Albiglutid und Dulaglutid.
Genau, und Exanatid.
Ah
und
ja, genau.
Das heißt, Exanatid, das merke ich immer, weil dieses GLP-1, das sind ja Inkretin-Mimetika, die wurden zuerst aus einer Echse...
Das ist ja gut.
Ja, Exanatid.
Also Exanatid kann ich mir eigentlich immer gut merken, weil das immer so ein Ausreißer ist. Aber
was bedeutet das jetzt? Was hat es mit wegen Ex oder was?
Naja, es hat kein Glutid hinten.
Ja, aber warum Exa? Also ich dachte, du kannst dir deswegen Exa merken.
Ja, aber man kann sich ja Ausnahmen immer besser merken als das andere, oder?
Ach so. Ja, wenn du das sagst.
Na gut, was machen die denn jetzt? Also wir haben erstmal synthetisch hergestellte Polypeptide. Die genau. welchem Hormon ähneln?
Dem GLP-1, deswegen heißen sie auch GLP-1-Analoga.
Genau.
Und dementsprechend binden sie auch den GLP-1-Rezeptor, haben aber eine längere Halbwertszeit als unser natürlich im Körper oder physiologisch im Körper vorkommendes GLP-1. Und sie stimulieren die Sekretion von Insulin und hemmen die Ausschüttung von Glucagon.
Das ist gut, weil Glucagon ist ja der Gegenspieler.
Genau. Und was jetzt auch der Grund ist, warum die Leute das als Abnehmspritze verwenden, ist, es verlangsamt die Magenentleerung und erhöht das Sättigungsgefühl.
Ja, also das finde ich schon krass. Also die Wirkung ist schon krass. Und vor kurzem gab es auch eine Zulassung als Medikament für adipöse Patienten. Also es ist tatsächlich ein revolutionierender Arzneistoff. Ich will es jetzt nicht so krass aufbauschen, aber auf jeden Fall so gefragt, dass es überall Lieferengpässe gibt. Und deswegen will ich hier an der Stelle auch nochmal drauf eingehen, dass wir diese Wirkstoffe wirklich für Diabetespatienten brauchen und dass alle, die das nehmen, um abzunehmen.
Ja, vor allem denke ich mir so ganz ehrlich, also wenn man wirklich langfristig abnehmen will, dann, du kannst ja nicht langfristig spritzen. Vielleicht auch noch interessant, GLP-1-Analoge, also nicht oral verfügbar, sondern die müssen gespritzt werden.
Also genau, wie mit so einem Insulin-Pen.
Genau.
Wird es auch gespritzt, ist natürlich nicht so super angenehm.
Ja, und ich denke mir so, langfristig muss man sich einfach bewegen und richtig ernähren. Also, sorry, aber.
Ja, und vor allen Dingen, es kommt auch zu einem Rebound-Effekt. Tatsächlich habe ich mich auch noch mal belesen, informiert, aber...
Ja. Oh, weißt du, was ich richtig spannend fand? Das wollte ich dir noch erzählen. Das kann ich ja gleich mal im Podcast erzählen. Es gab letztens im Tagesspiegel einen Artikel über die GLP-1-Analoga, dass es jetzt auch Studien gibt, beziehungsweise Ansätze, dass die vielleicht auch gegen Suchterkrankungen eingesetzt werden können. Dass sich auch Suchterkrankungen wie Rauchen oder Alkoholismus dadurch verringert haben.
Mhm. Ja gut, essen kann auch.
Auch eine Sucht sein, ja, safe. Eben. Und ja, das ist im Gehirn wohl eine ähnliche Region und deswegen...
Krass, GLP-1 macht so coole Sachen.
Ja. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass wir zwar hier ein insulinotropes Medikament haben, also es wird dadurch mehr Insulin ausgeschüttet, aber bei der Normoglykämie haben wir keine Wirkung. Und deswegen haben wir nicht Hypoglykämie-Gefahr bei GLP-1.
Das ist wichtig, da hast du recht, ja. Genau, also nur, wenn wir auch wirklich erkrankt sind.
Genau, und dann vielleicht ganz kurz auch dadurch dann erklärt die DPP-4-Inhibitoren die Gliptine.
Aber merke ich mir immer, weil ich, also wie gesagt, diese Namen sind wirklich sehr schwer. Der Bär und ich, wir haben das, glaube ich, schon jetzt das dritte Mal besprochen und wir sind heute schon wieder durcheinander gekommen und reden immer aneinander vorbei. Ich finde es auch blöd, dass man sich nicht mal auf eine Bezeichnung einigen kann, aber gut, das ist Kritik an anderer Stelle. Ich merke mir DPP-4, die Gliptine, immer mit dem P da drin.
Mhm.
Ja, vielleicht hilft es irgendjemandem.
Genau, und vielleicht kurz erklärt, DPP-4 wäre sozusagen für den Abbau von GLP-1 verantwortlich. Wenn wir jetzt also DPP-4 hemmen, haben wir mehr GLP-1. Also im Endeffekt
perfekt
die Wirkung, die wir mit GLP-1-Agonisten haben. Hier vielleicht wichtig, Pankreatitis ist eine Entzündung vom Pankreas, ist eine Kontraindikation.
Um jetzt nochmal ein paar Substanzen zu nennen, wir haben zum Beispiel Sida, Gliptin, Saxagliptin, Vildagliptin und Linagliptin.
Genau.
Ja.
Gut, dann haben wir die DPP-4 auch und dann nochmal als letzte Gruppe die SGLT2-Inhibitoren. Vielleicht zur Wirkung kurz, die wirken in der Niere.
Mhm.
Wir haben ja schon gesagt, die sind kardio- und nephroprotektiv. Und die hemmen eben die SGLT2-Rezeptoren der Niere und dadurch wird mehr Glucose ausgeschieden. Bedeutet, wir scheiden mehr Glucose aus, wir haben weniger Glucose im Blut.
Genau. Und hier ein paar Beispielsubstanzen, Dapagliflozin, Empagliflozin und Ertogliflozin und dann haben wir noch das Kanagliflozin.
Ja, also genau, die Gliflozine. Und wie ihr jetzt langsam vielleicht mitkriegt, das ist wirklich mit den Namen ein bisschen tricky. Ich habe schon Angst, im Staatsexamen zu sitzen und dann ein bisschen durcheinander zu kommen. Ich glaube, ich würde ihm sagen, ich muss mir wegen der Namen einmal ganz kurz ein paar Stichpunkte machen, weil man kommt da durcheinander.
Ja, oder man sagt halt einfach SGLT2. Und wenn man dann die Substanzen weiß, dann kann man ja auch sagen, ja, es ist ein Gliflozin, weil die Endung ist Gliflozin.
Genau.
Genau, was da nochmal wichtig ist, wir haben häufigere Harnwegsinfekte.
Mhm.
Kann man sich eigentlich auch ganz gut merken, finde ich, weil wir scheiden ja mehr Glucose aus und das bietet dann Nährstoffboden für Bakterien. Deswegen erhöhte Harnwegsinfekte. Ja, und ist abhängig von der Nierenfunktion. Denn es geht ja hier um die Ausscheidung.
Genau, das ist auch noch wichtig.
Vorteile nochmal, wie gesagt, ganz wichtig, diese kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität, die verringert werden. Also ist wirklich wichtig.
Genau, und wir haben auch wieder hier keine Hypoglykämiegefahr.
Genau, und Körpergewicht wird reduziert.
Gut, und ich würde sagen...
Na, also wir sagen jetzt schon nochmal die...
Okay, also ich kann ja mal anfangen. Was fällt mir noch so ein? Also mir fallen noch ein die Sulfonylharnstoffanaloga.
Richtig.
Die Glinide.
Sind es die Glinide?
Ziemlich sicher.
Ja.
Die werden nicht mehr eingesetzt. Was möchtest du noch erwähnt haben?
Genau, es gibt noch die Alpha-Glucosidase-Inhibitoren, die halt einfach verhindern, dass Glucose aufgespalten wird und dann halt nicht mehr in den einzelnen Bausteinen aufgenommen werden kann. Ist aber auch, wie gesagt, wird nicht mehr verwendet, weil wir auch viele gastrointestinale Nebenwirkungen haben. Und dann haben wir noch die Glitazone. Mit Pioglitazon zum Beispiel und die wirken über das PPAR-Gamma. Insofern sie das stimulieren, mussten wir auch für Arma lernen. Genau, und die verbessern halt die Glukoseaufnahme in die Zellen und senken auch die Insulinresistenz, wird aber nicht mehr verwendet, weil wir ein großes Nutzen- und Schadenspotenzial haben. Es kann sogar zur Appetitsteigerung kommen, ist auch total blöd und viele Kontraindikationen. Ja, und ich finde,
Dann sind wir eigentlich jetzt ganz gut durchgekommen. Wir hoffen, ihr seid nicht zu verwirrt mit Gliptinen und Glutinen und
Liniden. Aber ich finde es auch nicht das Wichtigste. Ich finde, wenn man sich merkt, Metformin, DPP-4, SGLT2, GLP-1.
Und vielleicht noch DPP-4 hast du gesagt.
Ja.
Genau, und Sulfonylharnstoffe so. Vielleicht nicht bei Älteren.
Genau, dann merkt ihr euch ein paar Substanzen dazu. Und wenn ihr die Substanzen sagen könnt, dann wisst ihr ja auch, was das für eine Klasse ist.
Ja.
Also ich hoffe, so kann man sich das vielleicht ganz gut merken.
Ja. Dann würde ich sagen.
Ja, wir freuen uns, dass ihr jetzt noch eine Folge kriegt. Weil für uns war es jetzt auch eine Wiederholung für die Klausur. Und wir haben das auch, haben wir ja schon erzählt, in zwei Teile geteilt.
Haben wir nur auf Insta erzählt, glaube ich, hier noch nicht. Genau, also jetzt sozusagen.
Wir sind haben einfach weitergemacht.
Ab Minute 10 oder so, war jetzt eine Woche später.
Aber inzwischen haben wir dafür gelernt, dementsprechend fehlt es uns jetzt.
Ja, plus wir waren halt letztes Mal einfach zu fertig und wir wollen das Ganze halt, wir wollen euch halt eine gute Folge online setzen. So.
Genau. Und jetzt müssen wir auch gleich in die Vorlesung, dementsprechend, ja, hoffen wir, dass euch das gefallen hat, dass ihr jetzt viel über Diabetes mitnehmen konntet.
Genau, vielleicht, dass ihr auch mal kurz was gehört habt zu diesen ganzen Abnehmspritzen, um die es gerade die ganze Zeit geht.
Oh ja, wir können so einen Umfragesticker machen. Was sind eure Erfahrungen mit den ganzen...
Meinst du, die haben damit Erfahrung?
In der Apotheke?
Ach, in der Apotheke.
Da kommen so viele Leute, die sich diese Spritze holen wollen, nur um abzunehmen.
Aber die musst du ja auch verschrieben kriegen.
Naja. Ja, da musst du schon den Arzt ganz schön belabern.
Da gab es ja jetzt auch richtig die Falkenpässe mit dem Malotit. Oh, schön.
Oh,
jetzt
kommt
schon Polizei.
Genau, wir müssen jetzt los und wünschen euch dann noch...
Wir müssen jetzt los. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Gebt uns wie immer gerne auch Feedback und...
Schreibt uns nette Bewertungen.
Oder auch ehrliche Bewertungen.
Richtig.
Und ja, dann bis... Ah, das ist dein Part.
Ja, sehen wir uns beim nächsten Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao.